Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Echtes Spiel. Zauber und Antwort der Natur, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute in der letzten Folge stellen wir uns die Frage, wie wir denn eine spielfreundliche Kultur erschaffen können, zu Hause an unseren Lernorten. Ja, und ich bin Simona von Bindungsbasiert.
Und ich bin Luise von Bindungsbasiert.
Ja, und ich freue mich sehr, Luise, mit dir anzuschauen, wie wir Spiel einladen können in unsere Leben. Und ich sage da bewusst einladen und mache mal die Analogie zum Schlaf. Also Spiel ist für uns die aktive Form von Ruhe und Erholung. Schlaf, das wäre die passive Form. Und der braucht in den allermeisten Fällen keine Einladung. Der klopft ziemlich energisch an. Manchmal versuchen wir ihn abzuwehren, aber der findet immer irgendwann seinen Weg zu uns. Bei Spiel ist das anders. Spiel kann sich einfach aus unserem Leben rausschleichen. Mir kommt da immer Momo in den Sinn mit den grauen Männern, die einfach so das Leben aus den Menschen raussaugen. Und da geht Spiel verloren. Und deshalb braucht Spiel eine aktive Einladung von uns, ein Bewusstsein über die Wichtigkeit von Spiel. Das hoffe ich, haben wir in den letzten Folgen darlegen können. Ja, und wie machen wir das? Wie können wir Spiel in unsere Leben einladen? Da gehen wir ein paar Punkte durch. Und einer der wichtigsten ist, dass es überhaupt Raum hat für dieses Spiel.
Ja, dieser Raum für das Spiel, den müssen wir so schaffen, fast wie in unserer Welt, fast mit den Ellbogen sozusagen, finde ich immer, es zur Seite drücken, all die Dinge, die dringend sind. Das Spiel verschwindet nämlich und macht den Dingen, die dringend erscheinen, Platz. Aber in unserer Leistungsgesellschaft ist alles so dringend geworden, so scheinbar dringend und hat das überlagert. Und wir haben auch unsere Kultur verloren, die dafür gesorgt hat, dass Spiel regelmäßig stattfindet, dass wir uns abends am Lagerfeuer treffen und Geschichten erzählen, dass wir sonntags zu Musik und Tanz uns treffen, dass es Jahreskreisfeste gibt, bei denen Spiel dazugehört. Ja, das ist nicht mehr selbstverständlich für uns. Wir müssen uns diese Kultur schaffen. Früher ist man dafür vielleicht noch auf dem Scheiterhaufen gelandet, wenn man seine eigene Kultur geschaffen hat. Heute müssen wir es machen, sonst fehlt uns was ganz, ganz Entscheidendes.
Und wir dürfen auch heute, oder?
Ja, wir dürfen. Und in den letzten wenigen Jahrzehnten ist zu dieser Hirnforschung ein Zweig dazugekommen, die sich mit dem Spiel beschäftigen und einfach diese unglaublichen Reichtum erkennen, den wir ja schon in unserer Folge beleuchtet haben, und die auch feststellen im Zusammenhang mit Geschichtsforschung, dass im Grunde ganz viel unserer Zivilisation, unsere Demokratie, ganz viele Dinge aus dem Spiel entstanden sind, weil die Jäger-Sammler-Kulturen und alle darauf folgenden Kulturen einfach dieses Spiel als wesentlichen Teil hatten. Also das ist die Grundlage von Kultur. Mhm. Und die geht aber verloren. Also man muss wirklich sozusagen Alarm schlagen und sagen, es ist Zeit, wieder eine spielfreundliche Kultur zu schaffen und auch zu erkennen, dass das wesentlich für unsere Gesundheit ist. Deshalb auch dieses energische sozusagen mit den Ellbogen zur Seite schieben. Arbeit, Unterhaltung, Leistung, unechtes Spiel und aber ich muss doch noch, das ist so dringend. Ne?
Also Kultur ist Spiel und Spiel ist Kultur, könnte man das auf den Punkt bringen. Und das Schöne an unserer Zeit ist ja, dass wir zumindest in unseren Familien drin absolut frei sind, eine eigene Familienkultur zu prägen, Spiel einzuladen und den Raum zu bereiten, damit dieses Spiel uns finden kann. Und das kommt natürlich mit einer gewissen Verantwortung einher. Das können wir niemandem delegieren. Aber ich glaube, das ist eine riesige Möglichkeit, Und da liegt ein großer Schatz für viele Familien und auch für viele Lernorte verborgen. Und wenn du jetzt so von den Ellbogen gesprochen hast, ich habe das Bild von einer Klammer, dass wir eine Klammer im Leben setzen müssen und in dieser Klammer den Freiraum halten müssen. Den müssen wir meistens für 1-2 Augenblicke halten, diesen Freiraum, bis Spiel ihn füllen kann. Und wie halten wir diesen Freiraum frei? Und das hat wiederum ganz viel damit zu tun, was wir sehen. Sehen wir nämlich in dem, was unsere Kinder an freien Mittwochnachmittag machen, Spiel, wenn sie einfach vor dem Bildschirm sitzen oder mit Kollegen irgendwie draußen sind. Sehen wir da wirklich Spiel oder sehen wir, dass sie diese Lücke füllen mit Dingen, die nicht wirklich echtes Spiel sind? Zu Bildschirmen, Luise, wie sehen wir da, ob das wirklich Spiel ist, wenn unsere Kinder am Gamen sind, Zeit vor den Fernsehern verbringen?
Ja, das ist wahrscheinlich allerhöchst seltenst Spiel, ne? Weil es so eine große Industrie gibt, die einfach nur Unterhaltung reinbringt. Es gibt schon ganz ausnahmsweise, wenn du wirklich irgendwie Minecraft oder so total im Spielmodus und ohne, dass es ums Gewinnen und ums Weiterkommen und das nächste Level und so weiter geht. Auch der Zeitpunkt ist sicher wichtig, wann ein Kind sich dem zuwendet. Bei Bildschirm generell ist fast immer Vorsicht geboten, ob es wirklich sich um Spiel handelt heutzutage.
Oder genaues Hinschauen auch, oder? Wenn ein Kind Texte schreibt am Bildschirm, Tagebuch oder so. Da glaube ich, ist es hilfreich, das, was wir in der ersten Folge uns angeschaut haben, diese 7 Eigenschaften von echtem Spiel, dass wir uns das anschauen. Und ich glaube, etwas, was ich mir wünsche, dass wir mehr das Bewusstsein dafür bekommen, ist, wie viel unsere Kinder am Arbeiten sind, wenn sie Bindungsarbeit leisten, also wenn sie ihren Bindungshunger sättigen müssen, wenn sie mit ihren Freunden draußen spielen und da ist gar nicht der Raum für freies oder echtes Spiel, weil es geht darum, dazuzugehören, es geht darum, Wertschätzung zu erfahren, loyal zu sein in einer Gruppe, wer hat was gesagt, wie muss ich mich da einfügen, damit ich dann bei dem wieder gut dastehe. Wenn wir so Spiel von Gruppen von Kindern anschauen und wirklich mal durch diese Brille schauen, dann sehen wir, dass es ganz selten echtes Spiel ist, wo die Kinder wirklich frei sind. Am besten in Kindergruppen ist es, wenn die Kinder sich wirklich gut kennen, wenn das öfters der Fall ist, wenn die Kinder wirklich von der gleichen Familie oder von verschiedenen Familien an ihre Eltern gebunden sind und die Eltern von der gleichen Seite an die Kinder herankommen, dann kann da in Kindergruppen durchaus echtes Spiel geschehen. Aber ganz viel von dem, was ich sehe, würde ich nicht mit echtem Spiel betiteln.
Ja, mir kommt da auch noch also genau das, was du sagst. Und andererseits kann aber auch spontanes echtes Spiel entstehen, gerade wenn sich das Alter total gemischt ist und sich zum Beispiel ganz spontan eine Kindereltern-Fußballspiel entwickelt, ja, wo es darum geht, dass alle Spaß haben, ja, wo es nicht so sehr um das tatsächliche Gewinnen geht, sondern wo so eine schöne Dynamik entsteht in diesem gemischtaltrigen Spiel. Das ist natürlich auch sehr selten in unserer Gesellschaft, dass Menschen verschiedenen Alters zusammenkommen. Und genau das hatte unsere Kultur vorgesehen mit allen möglichen Musik- und Tanznachmittagen, wo alle zusammen waren und alle dabei waren, ne? Wo diese Altersmischung auch ein Stück weit das Spiel, ja, gewährleistet hat oder sozusagen es sich ganz natürlich dadurch ergibt.
Also einer der Punkte ist, dass wir schauen, dass dieser Raum frei ist von Arbeit, natürlich von physischer Arbeit, aber vor allem auch frei von Bindungsarbeit, frei von Unterhaltung, frei auch von Verantwortung. Und als Eltern mache ich die Erfahrung, dass es ein gewisses Rückgrat braucht, um dem Kind diese Freiräume zu schaffen. Ich erlebe viele Eltern, die Kinder, die in die Schule gehen und dann noch die Freizeit durchgetaktet haben mit Instrumentalunterricht und Sportunterricht und dann noch irgendein Förderprogramm, sodass die Zeit, die Kinder haben, um wirklich in dieses Spiel reinzufinden, dass die schon mal an einem ganz kleinen Ort ist in den allermeisten Kindheiten und dass wir da wirklich dann hinstehen und ja, eine Aktivität weniger planen oder am Wochenende nichts unternehmen, sondern einfach mal daheim sind oder in den Wald gehen. Vielleicht auch mal das Kind versuchen, zu Hause zu lassen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn andere Kinder klingeln, dem Kind ein Angebot zu machen. Nee, wir wollten doch heute Nachmittag zusammen Kuchen backen, damit das Kind zu Hause zur Ruhe kommen kann und nicht an 10 Halbtagen die Woche mit den Gleichaltrigen Schule und Freizeit draußen unterwegs ist. Und da ist der erste Schritt schon, dass wir Erwachsene ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von echtem Spiel entwickeln können, um in dieses Rückgrat zu finden.
Ja, und dass wir eben auch, wie du meinst, an diese Orte gehen, wo weniger Unterhaltung geboten wird, ne? Wo wir viel mehr aus uns selbst kreativ werden müssen, wie im Wald mit einem Stock oder beim Spazierengehen mit den Eltern, ja, wo ich erinnere mich immer noch, wie es einen Spaziergang gab und es gab oft bei uns Widerstand, oh nein, wir wollen nicht rausgehen. Und ich weiß immer noch, wie es einen Spaziergang gab, wo wir uns dann mit meinen Geschwistern, waren wir dann die Kräutersammler von Ricola und haben dann eben die Kräuter eingesammelt, die dann später zu Bonbons verarbeitet wurden. Und das alles auf einem total langweiligen Spaziergang mit den Eltern. Ja?
Du bringst das Stichwort, weil ich sage das oft in Kursen, ich glaube, wir sind eine total langweilige Familie, weil wir eben nicht so viel Action und Programm in unserer Familie haben und ganz oft solche Spaziergänge machen. Und oft ist es so, die Hälfte der Fälle, was meine Kinder sagen, nein. Und kaum sind wir draußen, da packt sie das Spiel und dann gibt's irgendein Pferdepensionsrennen oder Waisenkinder, die eine Geheimsprache sprechen oder so. Aber da braucht von uns Eltern ja den Mut, da nicht mitzumachen in diesem ganzen Aktions-Unterhaltungsprogramm.
Ja, auch für uns selbst oder auch, dass wir die Orte suchen, wo in unserer Welt noch Spiel stattfindet. Also für mich ist es durchaus auch etwas sozusagen, was man vielleicht anregend empfinden kann, aber in dieser Richtung Ballfolk, dieser alten Art von Volkstänzen, wo auch immer nur Live-Musik gespielt wird und immer recht spontan und auch nur mal das Akkordeon oder so den ganzen Saal unterhält, wo ich merke, wie dort etwas schwingt, was mich ganz tief nährt, weil es einfach so über Jahrhunderte gewachsen ist, diese Art von Spiel, also wo sozusagen eine Struktur gegeben ist, wo aber ganz viel Spiel darin möglich ist, ja, und die total integrativ ist und alle einlädt, dabei zu sein. Und das sind für mich auch so Orte, die mich ganz tief, also die für mich auch zu dieser spielfreundlichen Kultur gehören, weil das wirklich echtes Spiel ist. Mhm. Ja.
Und gleichzeitig werde ich in Kursen oft gefragt, ja, aber Simona, wenn ich dir so zuhöre, ich merke ja, ich selber habe gar nicht mehr so viel Spiel in meinem Leben. Wie könnte ich denn als Mama, Papa oder Lehrerin zu mehr Spiel finden? Und ich glaube wirklich, das ist einer der weiteren Schlüsselpunkte, dass wir Erwachsene einen Zugang finden und unseren Kindern dann auch vorleben, einen Zugang finden zu diesem Spiel. Und was ich da bewährt hat, ist, wenn wir Eltern mal wieder die Musik rausnehmen, die wir als Teenager gehört haben, wenn niemand zu Hause ist, Fenster schließen, Musik aufdrehen und dann mal wieder da eintauchen in wie haben wir uns gefühlt als Teenager. Das ist so ein Zugang. Und dann, womit ich auch oft gute Erfahrungen mache, ist, den Leuten Ideen zu geben, wenn du frustriert bist, wie könntest du die Frustration rauslassen? Wieder dass uns niemand sieht, dass es uns nicht peinlich ist im Wald oder im eigenen Zimmer. Und da in diese Emotionen eben eintauchen und so wieder mehr ins Spiel finden. Das kann sein, Zopfteig malträtieren mit irgendetwas oder eben Holzhacken, was wir schon alles in der Serie erwähnt haben. Ich glaube, das ist wirklich einer der Knackpunkte, dass wir Erwachsene zu mehr Spiel finden. Und Musik, weiß ich von dir, Luise, Musik ist auch für dich auf die Brücke ins Spiel hinein, oder?
Ja, und manchmal auch, wenn es schwerfällt, vielleicht auch Langeweile aushalten. Also, dass wir uns ganz bewusst sagen, so und jetzt bleibt der Computer aus und ich hole mir jetzt auch nicht noch ein Buch und ich mache jetzt nicht auch noch dies und das und jenes, sondern ich halte jetzt auch mal Langeweile aus und guck mal, was kommt. Und letztens habe ich mir so irgend so eine Tonmasse genommen und habe einfach mal geschaut, was rauskommt. Es war jetzt auch nicht, also es war aber irgendwie trotzdem wichtig sozusagen, mir mal diese Langeweile und diesen Raum, den ich jetzt nicht gleich fülle, gerade als junge Mutter, wo ich sehr, sehr wenig Zeit für mich alleine habe, den nicht zu füllen und einfach mal zu schauen, was kommt oder den Stift zu nehmen und zu malen und zu gucken, was kommt, vielleicht auch mit links. Mhm. Wo es nicht so sehr in der Bewertung ist.
Ja, das Schöne am Spiel ist ja, dass es selbstverstärkend ist. Also wenn wir es wieder ein bisschen eingeladen haben, wenn dieser Same wieder auf Feuchtigkeit und Wärme und Bodensubstrat gefallen ist, dann keimt er von alleine. Da müssen wir gar nichts dazu tun, dass der größer wird. Natürlich immer noch die Bedingungen und den Raum schaffen. Aber ich mache oft die Erfahrung, dass wenn es Eltern schaffen, beispielsweise mal mit Disziplin spielerisch herzustellen, ich bringe gleich ein Beispiel, dass sich das wie selbstverstärkend zeigt, dass dann vielleicht der Papa mitmacht ein anderes Mal oder uns bei einer nächsten Situation was Neues einfällt oder schneller einfällt oder dass uns manchmal sogar die Kinder uferlupfet, wie sagt man das auf Hochdeutsch?
Draufbringen.
Draufbringen, genau. Und etwas, was sich viele schon ausprobiert haben aus meinen Kursen, sind diese imaginären Diener. Wir haben hier zu Hause Armando, Alberto und Alfonso. Und wenn unsere Kinder am Tisch, das kommt tatsächlich vor, einfach Butter, Salz, ich brauche Wasser sagen, dann könnte ich natürlich, ist ja mein Auftrag, sie darauf hinweisen, du bitte ein bisschen freundlicher, ich möchte hier zu Hause, dass wir anders miteinander umgehen. Aber wenn mich Spiel packt, dann kann es durchaus sein, dass ich wasch hinter mich gucke, ganz verdattert, ja, was, wo ist denn der? Alfonso, hast du nicht gehört? Der Junge braucht Butter. Ist er wieder in den Ferien? Das ist also, der ist immer in den Ferien. Und dem Kind so vermitteln, dass das, was gerade geschehen ist, dass wir so Disziplin herstellen können, auf diese spielerische Art und Weise. Die Kinder lieben es. Die Kinder können so ihr Gesicht und ihre Integrität bewahren. Die Stimmung am Familientisch geht auch nicht kaputt. Bei uns kommt auch manchmal Frau Rottenmeier von der Heidi an den Tisch. Das habe ich auch mal in einem Blog-Eintrag beschrieben. Ich verlinke den dann unten im Podcast drin. Und wenn wir solche Dinge in unsere Familie einladen, dann mache ich ganz oft mit Kursteilnehmern oder Leuten in den Beratungen die Erfahrung, das verstärkt sich. Das ist, ja, das ist anziehend. Da kommt der Partner, macht auch mit. Und ich glaube, darauf können wir auch vertrauen, dass wenn wir ein klein wenig davon reingeben, dass es sich vermehrt.
Ja, es ist, man merkt so richtig, wie Spiel uns so gut tut und dass man das so richtig aufsaugt, solche Momente, ne? Wo wirklich echtes Spiel stattfindet. Und wir können unseren Kindern helfen, indem wir es ihnen ermöglichen, vielleicht ein tägliches Spielritual für sie zu schaffen, wo sie die Möglichkeit haben, dass das, was sie beschäftigt, rauskommen kann. oder ein wöchentliches Spielritual, dass wir immer sonntags, immer samstags irgendwas Bestimmtes machen, dass wir diesen im Jahresverlauf, je nachdem, wie ja, es zu uns passt, die Jahreskreisfeste da als Anlass nehmen, um Spiel einzuladen oder etwas draus zu machen. Das hast du ja auch schon öfter erwähnt, dass wenn man mit Kindern einmal etwas macht, was schön ist, dann ist es gleich, das machen wir immer so. Ne? Mhm. Und ich habe das bei mir auch schon gemerkt, dass ich sowas lieb geworden, aber wir wollten das doch jetzt immer so machen an Silvester oder so. Und dass ich dann richtig enttäuscht war, wenn es nicht so dann ging. Und ja, dass wir das ein was Schönes sozusagen das Potenzial hat, wirklich zu einem Ritual zu werden, was sich auch ein Stückchen selbst trägt. Mhm. Ja. Und auch die, wie gesagt, die Orte und auch das Material zur Verfügung stellen, was wirklich anregt, dass wir eben, ja, letztens habe ich ein bisschen, im ersten Moment ein bisschen staunend sozusagen beobachtet, der Nachbar macht mit seinen Kindern irgendwelche Bastelbilder mit irgendwelchem Krepppapier in Kugeln gerollt und aufgeklebt. Und dann sehe ich, ja, da gibt es irgendwelche gekauften Vorlagen, wo das Kind dann weiß, dass es das Schwarz kommt hierhin und das Orange dahin. Oh mein Gott, also darauf kann ich auch verzichten, ja. Also, dass es wirklich was ist, wo Spiel in Gang kommt, ne? Und wo ich nicht auch noch malen nach Zahlen oder ne, alles nur in eine Struktur und Kästchen gepackt und keinerlei Freiraum mhm. möglich ist. Ja, das ist kein Spiel. Also es muss schon etwas sein, wo wirklich was entstehen kann, ja, wo ich die Murmelbahn ganz frei gestalten kann und es nicht nur einen einzigen Weg gibt, ja, mhm. wo ich den Turm dann so oder so bauen kann, ne, und oder wie die Worte so fließen können. Einfach, ich finde auch immer wieder für Jugendliche und auch für mich selbst fand ich so ein tolles Statement, irgendwie ein Buch mit leeren Seiten geschenkt zu bekommen, dass ich sowas einfach einlade, ne, das ist ein Geburtstagsgeschenk, ein Buch mit leeren Seiten, ja, das du füllen kannst mit deinen, also das habe ich mal so mit 18 bekommen von einer wichtigen Bezugsperson, die mir dann für deine großen Träume und Gedanken oder so, ne? Also einfach so diese Einladung für groß und frei und Raum, ja. Mhm.
Ja, und das stimmt, oder, dass wir da das Material zur Verfügung stellen und das sind meistens ganz simple Dinge, also nicht Dinge, die wir im Spielwarengeschäft kaufen. Das kann einfach eine Kiste mit unterschiedlichen Garnfarben sein oder Stoffreste oder ganz viel Papier, farbiges Papier, das zur Verfügung steht. Und ich bin da als ganz junge Mutter, die ich selber sehr gerne kreativ bin, musste ich auch merken, nee, meine Tochter mit Anleitung und mit quasi einem Produkt vor Augen geht das gar nicht. Das schadet unserer Beziehung. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe für mich angefangen zu basteln. Also wir haben gerade die Tage, wollte ich wieder mal eine Figur kleistern. Und natürlich finden die Kinder dann, wow, mit Ballon und so, wie kann man das zusammenkleben? Und Mama, ich will auch, einfach weil sie mich meine Eule machen sehen. Und dann wirklich mich zurücknehmen, es muss mir im Innersten völlig egal sein, wie das Ding aussieht, das meine Kinder kreieren. Und es sieht immer auf eine ganz wunderbare Art total genial aus und ihnen dann einfach den Freiraum lassen. Also weg von diesem Leistungsdenken, das ist eben wieder nicht Spiel und diese echten Freiräume für die Kinder und auch für uns. Meine Eule muss auch nicht perfekt sein, diese Freiräume schaffen.
Ja, und selbst wenn es sozusagen wir uns auch an dem Ergebnis freuen, aber vielleicht manchmal dann Zeit geben. Ich habe zum Beispiel gerade so ein sozusagen ein Stickprojekt, wo es um einen Adventskalender geht. Aber das habe ich letztes Jahr im Dezember angefangen, dass ich genug Zeit habe, dass es wirklich Spiel ist und ich nicht unter Druck gerate, das fertig zu machen, sondern dass ich mir Zeit lassen kann und schauen kann, wie gefällt es mir und wie ist es schön und ich probiere es mal so aus und jetzt gelingt mir das ganz gut und ach, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber es darf einfach Spaß und Freude machen, auch wenn sozusagen am Ende ein Ergebnis steht, ist auch erlaubt.
Ja, ja? Das ist ja das Wunderschöne, nur der Fokus liegt nicht auf dem Ergebnis. Und ganz oft kommt beim Spiel mit Materialien ja was total Unerwartetes und total Erfreuliches raus. Ja, und ich glaube, wenn wir eben auch bei uns sind, dass wir selber auch hinschauen, was ist eigentlich, wo ist Spiel in meinem Leben drin und was könnte ich weglassen, wo es für mich mehr Arbeit ist. Das finde ich immer wieder gerade in der Selbstständigkeit eine so wichtige Leitfrage. Mache ich Dinge wirklich im Spielmodus? Bin ich frei? Finde ich genügend da rein? Oder haben sich Dinge, die einst Spiel waren, in Arbeit verlagert? Und wie könnte ich sie da wieder rausnehmen oder soll ich es gleich mal sein lassen?
Ja, das kenne ich auch aus meiner Selbstständigkeit mit ein bisschen anderen Fokus, aber wo ich auch gemerkt habe, wo mir zu erlauben, wo fließt es einfach, ja? Wo ist Fluss da und Freude und Begeisterung und wo fühlt es sich nicht nach Arbeit an? Und dann den Mut zu haben, mich zu positionieren und zu sagen, das so ist es für mich stimmig und so ist da Fluss da und so ist da Spiel und Freude und Begeisterung da. Und das andere ist nur Arbeit. Ja.
Also wenn wir versuchen, das so irgendwo abzurunden und auf einen Punkt zu bringen, das eine ist, es hat ganz viel mit uns zu tun, dass wir als Eltern, als Lernbegleiter das Spiel in uns entdecken, wiederentdecken oder größer werden lassen. Das ist eine der Grundbedingungen. Und dann hat Spiel oder eine spielfreundliche Kultur viel damit zu tun, dass wir überhaupt den Raum frei halten. Und all das, du hast die Ellbogen gebracht und das Wort der Dringlichkeit, all das, was dringend erscheint und laut blinkt, mal runterdimmen und Platz machen für das, was wirklich wichtig ist. Und wenn wir erkennen, Spiel ist Erholung, ist Ruhe und Erholung und wir brauchen davon im Moment ganz viel und unsere Kinder auch, dafür den Raum zu machen und eben zu schauen, dass da keine Unterhaltung diesen Raum füllt, keine Arbeit, auch keine Bindungsarbeit diesen Raum füllt, auch nicht zu viel Verantwortung oder zu viel Leistungsdenken den Raum füllt, also dass es da keine konkurrierenden Aktivitäten gibt und Spiel wirklich eingeladen ist und den Raum hat. Und dann brauchen Kinder aber auch ein Gefühl von Sicherheit, von Freiheit, von Geborgenheit, dass sie in dieses Spiel finden können, wenn wir uns an die 7 Bedingungen, 7 Eigenschaften von Spiel erinnern aus der ersten Folge. Da ist es wichtig, dass dieses Spiel frei ist von Verletzungen. Habe ich was vergessen in diesem Rund?
Für mich kommt noch, dass manchmal auch wir selbst uns vielleicht ein Stückchen rausnehmen, dass wir nicht denken, wir müssen jeden freien Moment, den wir mit dem Kind haben, mit Interaktion füllen, sondern dass wir uns auch ein Stück zurücknehmen oder dass wir einfach uns erlauben, selbst uns auf etwas zu fokussieren, ob es jetzt nun Arbeit oder Spiel ist, und das Kind sozusagen, also jetzt nicht beachten, aber sozusagen uns erlauben, in unserem Fokus zu sein, und das Kind ist willkommen, dass es dabei ist, aber dass wir nicht immer ständig in Interaktion gehen. Gestern musste ich unbedingt meinen Fahrradständer anbringen, der ist abgebrochen und ohne kann ich das Fahrrad nicht gut benutzen. Und dann war ich da schon auch irgendwie fokussiert und meine Tochter ist dann halt einfach in den Pfützen gesprungen, weil ich einfach meins gemacht habe und ich musste schon auch ein bisschen aufpassen, aber trotzdem einfach sozusagen zu sehen, das Kind, also dem Kind die Gelegenheit zu geben, eben nicht immer in dieser Ansprache und in der Interaktion zu sein und dass dort einfach dann wirklich dieses echte Spiel entstehen kann, indem wir sozusagen die Außenwelt raushalten, aber manchmal vielleicht auch uns selbst und unser Denken, wir müssen doch und jetzt müssen wir doch ein Buch vorlesen und jetzt müssen wir doch dies und das und jenes machen, sondern auch einfach dieses benign neglect sozusagen, genau, diese liebevolle Vernachlässigung.
Das Wort wollte ich bringen, oder? Und bei Kindern, kleinen Kindern, wie du das jetzt beschildert hast mit deinem Fahrradständer oder wie sind in der Küche oder Wäsche zusammenlegen oder so, machen wir das ganz oft, weil es gar nicht anders geht. Wir sind da, wir sind präsent, im Notfall wären wir da, wir halten den Raum, auch bei Geschwisterspielen, wenn die miteinander spielen, aber wir mischen uns nicht ein. Und ich glaube, das sollten wir ganz unbedingt weiterführen, auch dann für Teenager. Das gilt nämlich immer noch dasselbe, dieses Benign, Neglect. Nicht ignorieren, nicht vernachlässigen, aber den Raum halten und das Kind darin in Ruhe lassen. Und wenn du den Punkt auch noch ansprichst, Luise, müssen wir Eltern denn mit den Kindern spielen? Das werden wir ja auch oft gefragt. Und ich beispielsweise, ich bin eine lausige Playmobil-Spielerin. Ich bin auch lausig, mit irgendwelchen Puppen oder irgendwie sowas zu spielen. Es gibt andere Dinge, wo ich gerne spiele, wo ich ins Spiel finde. Rollenspiele mit Stofftieren oder eben alles, was mit Musik zu tun hat. Und das müssen wir nicht alles füllen für unsere Kinder. Unsere Kinder dürfen ganz dringend, sollten dürfen, alleine spielen, mit sich selbst. Also das ist nicht unser Job, das Kind immer begleiten und immer bei ihm sein und mit ihm dauernd spielen. Das wäre hinderlich für ihre Entwicklung.
Ja, und dann einfach das finden, was uns Spaß macht als Familie, als Mutter mit dem Kind, als Vater mit dem Kind, dass wir eben, das gehört zu dieser Familienspielkultur dazu, dass wir da etwas finden, was allen Spaß macht, ne? Und das andere dann auch dem Kind zumuten und ein Stück von unserer vielleicht auch Kontrolle sozusagen loslassen, ja, was das Kind macht oder ob es jetzt das und das und das und das heute schon erlebt hat sozusagen, ja. Ne? Dass wir uns auch ein bisschen trauen, einfach, dass jeder auch seinem Interesse folgen kann und seiner Freude.
Ja, ein schönes Schlusswort, Luise. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Serie zum Thema Spiel.
Ja, danke auch.
Tschüss.
Bis bald.